Sie hören Future Markets. Die Zukunft wird an der Börse gehandelt. Ein Podcast von der Aktionär.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe Future Markets. Es wird wieder um Zukunftsthemen gehen, es wird um ein bisschen Science Fiction gehen, aber natürlich auch um ernste Themen, die leider momentan angesprochen werden müssen. Und es geht natürlich auch um Investitionsmöglichkeiten in der nahen Zukunft, die großen Megatrends. Und deshalb bin ich besonders froh, wieder begrüßen zu dürfen meinen Gast Sven Gabor-Jansky von To Be Ahead. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich wieder da sein darf.
Wir hatten im Frühling schon mal, im Frühjahr, im Mai, um es genau zu sagen, ein Interview geführt. Und da sind viele spannende Themen aufgeploppt, die für mich erstmal sich sehr nach Science Fiction anhörten. Aber Sie sind näher dran mit der Zukunftsforschung und man kann natürlich immer etwas in die Zukunft schauen. Aber momentan muss man sich auch ein bisschen mit dem unschönen Ist-Zustand beschäftigen. Denn die Zukunft wird natürlich beeinflusst von Sachen, die auch jetzt in unserem Leben passieren. Beispielsweise die geopolitischen Eskalationen auch im Nahen Osten. Der Krieg zwischen den Hamas und Israel. Inwieweit verändert das die Zukunftsprognosen?
Ehrlich gesagt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber die Zukunftsprognosen, die wir machen, also ungefähr auf 10 Jahre sozusagen, sind davon sehr, sehr wenig beeinflusst. Und das gilt jetzt sowohl für Kriege, aber beispielsweise auch Corona oder so etwas, also solche Krisen, wo alle anderen denken, um Gottes Willen, die Welt bricht zusammen und danach ist alles anders. Als Zukunftsforscher, der die nächsten 10 Jahre, manchmal auch 15, 20 Jahre betrachtet, stellt man fest, also da verändern sich die Prognosen nicht wirklich, wirklich wesentlich. Warum? Also auf kurze Frist natürlich, aber auf lange Frist. Die langfristigen Prognosen sind sehr, sehr stark technologiebasiert. Technologie ist das, was kommt und bleibt dann jedenfalls für einen Zeitraum. Die anderen Krisen sind meistens temporäre Dinge.
Krisen und Kriege bedeuten natürlich auch immer ein Machtgefüge, was sich verändert. Und mächtig ist der, der die herausragende Technologie in der Hand hat. Das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, man kann mit der Technologie, wenn sie denn eben nicht bedacht gewählt wird, auch Kriege führen. Und gerade auch, was die militärische Strategie angeht, die Nase vorn haben, so unschön das tatsächlich ist. Gibt es denn diesbezüglich zukunftsorientierte Rüstungsunternehmen beziehungsweise Voranschreiten von irgendwelchen Technologien, was Krieg und Rüstung angeht, die wir so nicht auf dem Schirm haben, aber auf die man sich vielleicht vorbereiten müsste?
Also das Militär und die Vorstellung, Kriege für sich entscheiden zu können oder die Verluste auf der eigenen Seite sozusagen minimieren zu können und so etwas, war schon immer ein ganz großer Treiber von Technologie. In Deutschland ganz wenig, das hängt mit unserer historischen Erfahrung zusammen, aber in all den technologietreibenden Ländern um uns herum, ob das die USA sind, ob das Israel ist und so weiter, ist das Militär immer der Technologietreiber gewesen und ist es nach wie vor. Das, was sich da hat sich nichts verändert. Was sich vielleicht bei uns ein bisschen verändert, und da muss man ein bisschen schauen, wie die nächsten Jahre laufen, ist das möglicherweise tatsächlich auch in Deutschland der militärische Bereich. Ich meine, wir haben über diese 100 Milliarden gehört, das Militärbudget und so weiter. Wenn das so kommen sollte, dann kann das tatsächlich dazu führen, dass bei uns auch in Europa, in Deutschland, der militärische Bereich die Technologieentwicklung ein bisschen stärker treibt. Aber international ist das ohnehin so. All die wesentlichen Technologien dieser Welt, also die Grundlagentechnologien, werden durch zunächst mal militärische Forschung getrieben. Und das war so, ist so, bleibt so.
Jetzt ist es natürlich immer leicht zu sagen, Sie als Zukunftsforscher oder die Zukunftsforschenden insgesamt hätten das doch voraussehen müssen. Gab es denn Anzeichen? Man spricht natürlich auch darüber, über die Überraschung jetzt, was den Hamas-Angriff angeht in Israel, und hätte der Mossad das nicht sehen, deuten müssen. Gab es Anzeichen, die man jetzt auf technologischer Sicht vielleicht auch schon im Vorfeld hätte sehen oder anders interpretieren müssen?
Also ich bin natürlich kein Sicherheits- und kein Mossad-Experte, überhaupt nicht. Was ich mitbekomme in meiner Welt, in der Welt der Zukunftsforschung, ist, dass ziemlich viele, auch tatsächlich in Israel, sehr überrascht darüber sind, dass offenbar da irgendwie nichts mitbekommen wurde oder jedenfalls nicht reagiert wurde. Da wird auch heftig bei uns spekuliert sozusagen, dass das möglicherweise zu einer politischen Veränderung in Israel führen wird, wenn denn jetzt mal die militärische militärische Lage so im Griff ist. Also selbstverständlich hätte man es mitbekommen müssen. Aber offensichtlich sieht man auch daran, dass selbst die technologische Entwicklung eben nicht allwissend ist. Ja? Und wenn die technologische Entwicklung, das ist natürlich im Militärbereich so sehr stark auf Satellitentechnik basiert, also was kann ich von oben sehen sozusagen und wie kann ich mit künstlicher Intelligenz das, was ich von oben sehe, auswerten und dann gräbt jemand Tunnel, die ich eben von oben nicht sehen kann, dann beschränkt sich dann eben auch die Wirkung von künstlicher Intelligenz, die auf Bildern basiert und man bekommt es möglicherweise nicht mit. Also das ist natürlich ein Learning, was glaube ich in den militärischen bei den militärischen Denkerinnen dieser Welt jetzt einsetzen muss. Bei uns Zukunftsforschern ist das relativ, also wenn ich das mal auf meine Welt der Zukunftsforschung übersetze, heißt das, das, was wir heute an künstlicher Intelligenz sehen, ist nur ein winziger Bruchteil von dem, was wirklich möglich ist. Wir sehen im Augenblick eigentlich nur künstliche Intelligenz, die auf der Auswertung von Bildern und auf der Auswertung von Sprache, entweder gesprochen oder geschrieben, basiert. Und all die anderen möglichen Datenquellen, die es in der Welt auch noch gibt, die haben wir überhaupt noch nicht, greifbar, auswertbar. Und da gibt es noch einen wahnsinnigen Anstieg in der Welt der Technologie. Jetzt auf heutigem Niveau sozusagen sieht man dann aber eben auch, dass da eine Grenze ist bei der künstlichen Intelligenz.
Über diese Grenze würde ich gerne gleich noch sprechen. Ich habe auch in der Zwischenzeit ein anderes Interview geführt mit einer jungen Dame, Dr. Florence Gaub. Sie ist NATO- und UN-Beraterin, aber auch Zukunftsforscherin. Und was ich ganz spannend fand, sie sagte, dass die Menschen, die Gesellschaft, gerade in Deutschland und auch in Europa, Zukunft eher negativ behaftet sehen oder ängstlich, skeptisch sehen. Währenddessen, dass in anderen Regionen, beispielsweise im asiatischen Bereich, in China, aber auch in den Arabischen Emiraten, eher positiv und freudig ist. Ja. Können Sie das unterschreiben und was glauben Sie, woran liegt das?
Absolut, kann ich sofort unterschreiben. Das liegt, wenn ich das, wie soll ich das sagen, mit einem pathetischen Satz beschreiben darf. Es gibt Menschen in der Welt, die vertrauen den Möglichkeiten der Zukunft mehr als ihren Erfahrungen aus der Vergangenheit. Mhm. Das sind typischerweise Menschen, denen es in der Vergangenheit nicht so gut ging, die neue Entwicklungen, Zukunftsentwicklungen, Technologieentwicklungen dazu benutzen wollen, damit es ihren Kindern besser geht. Ganz banal, ja. Also, und ehrlicherweise ist das jetzt, also Sie haben gerade Asien gesagt, ja, man sieht das ganz stark in Asien, man sieht das auch ganz stark im Silicon Valley. Ich meine, das Silicon Valley ist ein Schmelztiegel für Menschen, die aus aller Welt dahin kommen, ganz viele aus Asien, mit einem Touristenvisum. Die Familie hat gespart, jemand darf mit einem Touristenvisum dahin. Versuchen sich eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen und dann investieren sie viel Zeit und ein bisschen Geld in neue Technologien, bauen Startups, damit es ihrer Familie irgendwann besser geht. Das ist dieselbe Motivation, mit der die Generation meiner Großeltern nach dem Krieg Deutschland wieder aufgebaut hat. Den Kindern soll es mal besser gehen. Was haben wir damals gemacht oder meine Großeltern damals gemacht? Die haben damals moderne Technologien benutzt, das hieß damals Verbrennungsmotor. Mhm. Der Staat hat dafür gesorgt, dass die Rahmenbedingungen stimmen, also dass die Regeln möglichst, die Regulatorik möglichst runter, ja, also kein Tempolimit beispielsweise, kostenlose Infrastruktur. Damals beim Verbrennungsmotor waren das die Autobahnen, redet man nicht gern drüber, weil das in einer falschen Zeit entstanden ist, ja. aber es war kostenlose Infrastruktur und auf diese Weise ist das Wirtschaftswunder entstanden. Und genau das, was wir damals, also was wir in Deutschland damals in diesem Wirtschaftswunder gemacht haben, machen die anderen jetzt. Nur, dass der Verbrennungsmotor halt nicht mehr die moderne Technologie ist, sondern das heißt inzwischen Elektromotor, künstliche Intelligenz. Aber das Modell, was da, also das Gedankenmodell, ich nehme Technologie, damit es meinen Kindern besser geht, ist genau dasselbe.
Aber wenn das genau dasselbe ist, Sie sprachen gerade schon an, die Generation Ihrer und natürlich auch meiner Großeltern wollte, dass es uns und natürlich auch unseren Eltern besser ging. Aber wir sind ja jetzt, natürlich geht es nicht allen bestens, aber ich möchte jetzt mal so sagen, ein Großteil ist damit gesegnet, ein Dach über dem Kopf zu haben. In der Regel hat man ein Auto, wenn nicht, weiß man trotzdem, wie man mit öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B kommt. Es gibt medizinisch gesehen, zumindest in Deutschland, so weit die Versorgung, dass keiner in den Ruin rutscht, weil irgendjemand medizinische Versorgung braucht. Was machen wir denn anders, um unseren Kindern eine noch bessere Zukunft? Ist das so ein bisschen dieses satte Gefühl? Sollen unsere Kinder drei Autos fahren?
Ja, wir sind tatsächlich satt. Also was heißt wir? Also ich glaube, dass irgendwo in der Generation meiner Eltern ist das passiert. Dass plötzlich irgendwer gesagt hat, Mensch, uns geht's jetzt so gut, warum soll es unseren Kindern jetzt noch besser gehen? Das geht doch gar nicht. Lass es denen doch nur genauso gut gehen. Und interessanterweise ist, das war so die 80er, 90er Jahre, letztes Jahrhundert, interessanterweise...
Wie schlimm sich das anhört, letztes Jahrhundert?
Ja, interessanterweise ist genau zu diesem Zeitpunkt das Silicon Valley zum ersten Mal an uns vorbeigezogen. Warum? Weil dort eben nicht die satten Leute sind, sondern die Leute, die noch hungrig sind. Ja? Mhm. Und bei uns hat sich seitdem eine, wie soll ich das sagen, ein Glauben breit gemacht, der da heißt, wir könnten bestimmen, also wir könnten das Tempo dieser Welt bestimmen. Ja, wir 80 Millionen Deutsche oder vielleicht 300 Millionen Europäer, wenn wir einfach sagen, unseren Kindern soll es nur genauso gut gehen, und wollen wir mal, dann würden die anderen 8 Milliarden, die es da auf der Welt gibt, irgendwie in unserem Tempo folgen, was natürlich völliger Irrsinn ist. Ja? Selbstverständlich, die haben sich sehr genau angeschaut, wie wir das gemacht haben, wie wir erfolgreich geworden sind, jetzt machen die dasselbe. Und dieser Irrglaube, wir könnten mit unseren heutigen Entscheidungen irgendwas daran ändern, oder mit unseren Werten oder Ethik oder was auch immer da diskutiert wird, der ist leider sehr verbreitet, und aus meiner Sicht ist das eine komplette Selbstüberschätzung, eine Hybris unserer Generation hier in Deutschland, hier in Europa, dass wir uns herausnehmen zu sagen, Mensch, wir sind die bestlebende Generation und unseren Kindern wird es nicht mehr besser gehen. In der Geschichte der Menschheit ist es quasi ein Naturgesetz. Naturgesetz natürlich nicht, aber eine Regel, dass die Eltern dafür arbeiten, dass es den Kindern besser gehen wird. Und jetzt nehmen wir uns heraus zu sagen, wir sind jetzt auf der Spitze des Berges und hinter uns geht es wieder einen Berg runter. Was haben wir eigentlich für ein Selbstbild?
Das hört sich sehr arrogant an, da bin ich komplett bei Ihnen. Auf der anderen Seite merkt man aber trotzdem auch, dass sich eine gewisse Unzufriedenheit breit macht, auch gerade in Deutschland. Und ein weiterer Interviewgast von mir in diesem Jahr war Dr. Thomas Sattelberger, ehemaliges Mitglied vom Bundestag. Und der sagte, naja, man merkt jetzt natürlich gerade schon politisch, dass es knarzt und knackt an vielen Ecken. Es gibt eine extreme Unzufriedenheit mit der Ampelkoalition, auch das merkt man. Und Dr. Sattelberger sagte, er sehe Deutschland als den kranken Mann Europas. Das sei normal, ein normaler Fortschritt. Und man muss erst mal so gesehen fallen, um wieder rehabilitiert zu werden. Sehen Sie das ähnlich?
Naja, zumindest ist es in der Geschichte oft so gewesen, dass Gesellschaften erst fallen mussten, bevor sie sich neu entwickelt haben. Das mit dem kranken Mann, also dass Deutschland ein kranker Mann ist, das Bild, das würde ich sofort unterschreiben. Ob das nun der kranke Mann Europas oder der Welt ist, das weiß ich nicht. Also die anderen in Europa sind jetzt nicht so weit vor uns sozusagen. Ja? Da sind andere Regionen in der Welt viel deutlicher vor uns, technologisch gesehen. Aber ja, wir sind lahm geworden, wir sind nicht mehr vorn dran, wir nutzen die Potenziale, die wir haben, nutzen wir einfach nicht mehr. Und aus meiner Sicht ist der Hauptgrund dafür, dass wir in Deutschland technologiefeindlich geworden sind. Wir haben ganz großartige Technologien, die Welt nach vorn treiben. Mhm. Fusionsenergie, Genetik, künstliche Intelligenz selbstverständlich, die an vielen Orten der Welt wirklich getrieben werden und zu neuem Wachstum führen und so weiter und so fort. Und wir haben uns explizit in unserer Gesellschaft, oft sogar durch Wahlen oder Ähnliches, dagegen entschieden, sozusagen diese Technologien mitzumachen.
Also auch aus dieser Angst, die vielleicht der klassische Deutsche hat vor Neuerungen? Kann das ein Grund sein?
Ich glaube tatsächlich, dass Deutschland ein... Also die German Angst, ja, die deutsche Angst, die ist ja sprichwörtlich. Und ich glaube wirklich, dass wir in diesem Land so etwas Ähnliches wie ein Angsttrauma haben. Mhm. Wir haben Angst davor, wir haben Angst eigentlich vor allem. Am meisten haben wir Angst vor uns selbst. Das hat historisch etwas damit zu tun. Ja, wir vertrauen uns selbst nicht. Wir vertrauen uns nicht, dass wir Dinge, die neu entstehen, in eine positive Richtung schieben, sondern wir haben immer Angst davor, dass um Gottes Willen, wenn da was Neues entsteht, dann ist das negativ und man kann damit Menschen umbringen oder was auch immer. Ja? Mhm. Das hat natürlich was mit unserer Historie zu tun. Nur wie gesagt, andere Nationen haben das nicht und sehen es komplett anders. Und deshalb hindert uns tatsächlich diese sprichwörtliche deutsche Angst daran, die Dinge voranzutreiben, die Technologien voranzutreiben, die in der Zukunft Macht und Stärke und Wirtschaftsstärke, aber eben auch politische Stärke bringen werden.
Sie sprachen gerade einige technologische Branchen an oder Bereiche an, in denen Deutschland gut aufgestellt ist. Welche Unternehmen gehören dazu? Sind das möglicherweise Zukunftsinvestitionen wert?
Naja, es gibt ja, also es gibt einige wenige deutsche Unternehmen tatsächlich, die dann doch, obwohl es in der Öffentlichkeit nicht so gepusht und gefördert wird, die dann doch mit diesen Technologien arbeiten. Ja, also künstliche Intelligenz hat jeder jetzt irgendwie von Aleph Alpha mal gehört. Das ist gut, ohne jede Frage. Von der Summe, die da investiert wird, von der Masse, mit denen die umgehen, ist es immer noch nichts gegenüber den anderen in der Welt, aber okay, ja, ist schon okay. Wir bauen, da habe ich aber ein bisschen was damit zu tun, wir bauen in Hamburg gerade
Quantencomputer.
Die Quantencomputer, ja, bis 2026 werden die ersten beiden skalierbaren Ionenfallen-Quantencomputer in Hamburg stehen, die ersten zwei deutschen. Das ist so ein kleines, also ich hoffe, dass das so ist, weil in der Politik wird gerade wieder diskutiert, dass da die Fördergelder wieder runtergenommen werden und so weiter. Aber da kann man wenig, also das wird schon so sein, aber ob es dann weitergeht, das ist dann in Frage gestellt. Also lange Rede, kurzer Sinn, es gibt kleine Pflänzlein, wobei man, also wenn es darum geht, wo sollte man investieren, und man jetzt nicht sehr patriotisch den Standort so in den Vordergrund stellt, dann ich mache meine Investments im Ausland.
Ich wollte gerade fragen, was war denn Ihr letztes zukunftsorientiertes Investment? Also wirklich, ich möchte jetzt nicht sagen, was so Science-Fiction-Charakter hat, aber doch, wo man hier sagen würde, was, das können die?
Also, einige, weil wir machen das regelmäßig sozusagen. Ja. Ja. Wir haben beispielsweise in ein Kernfusions-Startup investiert in Australien, in Sydney, Australien. Ist ein deutscher Professor übrigens, Heinrich Hohrer heißt er, der schon sehr alt ist, über 90.
Okay.
Der in den 70er Jahren wurde seine Forschung nicht mehr, also der war erst an Max-Planck-Instituten und so, dann wurde seine Forschung nicht mehr unterstützt, dann ist er ein bisschen durch die Welt, inzwischen ist er in Australien gelandet und hat eine Firma aufgebaut, die eine Technologie entwickelt, in der mit Laser, also durch die Kraft von starken Lasern, Atome aufeinander geschossen werden. Mhm. Wasserstoff und Bor, also keine Radioaktivität dabei, kein radioaktiver Stoff, Wasserstoff und Bor. Wasserstoff gibt es genug, Bor gibt es auch genug, und daraus entsteht Energie. Und wenn man den Investor, also in diese Technologien, gibt es ein paar davon, investieren inzwischen sehr, sehr viele in der Welt, also sehr, sehr viele große VC-Fonds, Startup-Fonds in den USA hauptsächlich. Wenn man mit denen spricht als Zukunftsforscher, wir machen ja Interviews mit denen, und sie fragt, warum habt ihr gerade alle in Kernfusion investiert, dann sagen die, naja, die Wahrscheinlichkeit ist gestiegen, sehr stark gestiegen, dass wir im Jahr 2040 mehr Energie auf dieser Welt zur Verfügung haben, als die Welt verbrauchen kann. Was ein echter Gamechanger ist, ja, was ein echtes, also das ist ein echtes Asset.
Vergleichbar so auch mit dem Informationsfluss vielleicht von heute und vor 30 Jahren durch das Internet. Wir haben auch heute viel mehr Informationen, als wir überhaupt verarbeiten brauchen.
Ja, genau. Wobei, wenn man wissenschaftlich sozusagen untersucht, was verleiht Macht in der Welt, was sind so die Dinge, die aufeinander aufbauen, dann ist die Energie schon das Fundament. Also Energie ist auch das Fundament für künstliche Intelligenz.
Seit der Ukraine-Krise
absolut,
gelernt haben.
Absolut. Also Kernfusion?
Ja.
Wir haben gerade investiert in ein Unternehmen, das hat einen Chip gebaut, der in der Lage ist, so 1 cm mal 1 cm, der in der Lage ist, Hirnstromwellen so klar zu messen, dass man Krankheiten vorher voraussagen kann.
Wie heißt das Unternehmen?
Das heißt NeuroVigil. Die sind, also wir investieren immer in Unternehmen, die noch nicht an der Börse sind, ja, weil dann hat man, der ist der Hebel höher sozusagen. Ja. Ja.
Und das Risiko.
Das Risiko auch, richtig. Was die machen, ist tatsächlich mit Hirnstrom, also sehr, sehr detaillierte Hirnstrommessung. Und was man damit machen kann, ist tatsächlich Krankheiten vorhersagen, Schlaganfälle und so weiter und so fort. Da gibt es gerade Projekte, ob man das in Autos einbaut, bei Autofahrern, bei Busfahrern.
Okay, es wird nicht am Menschen selbst irgendwo eingepflanzt, dieser...
Es wird nicht eingepflanzt, aber stellen Sie sich vor, das ist in einem Sitz eines Autos, also eingewebt sozusagen in den Sitz eines Autos oder im Bettlaken sozusagen. Also es kommt schon an die Haut ran, aber es muss nicht hinein in den Kopf. Also es ist nicht invasiv. Und auf diese Weise wird die Medizin, das Gesundheitswesen und so weiter beeinflusst sozusagen, aber eben auch die Frage, was mache ich in Autos, in Zügen, in Flugzeugen und so weiter. Vielleicht ein drittes Beispiel, ein Unternehmen, das heißt Xterma, die sind schon ein bisschen weiter, da habe ich vor 7 Jahren zum ersten Mal investiert, aber jetzt wird es wirklich relevant. Was die gemacht haben, ist, die haben eine Molekülstruktur gefunden, die verhindert, dass Flüssigkeiten, wenn sie gefrieren, Kristalle bilden. Ich glaube, ich habe das beim letzten Mal schon erzählt.
Genau, ja? Womit dann Organtransplantationen wesentlich wahrscheinlicher oder effektiver sind, weil die Organe besser transportiert werden können und keinen Schaden nehmen.
Richtig.
Was hat sich da getan? Richtig. Ist man da weitergekommen?
Da ist man weitergekommen. Die sind inzwischen, also die haben 2 Produkte. Einmal verkaufen die diese Lösung sozusagen, also diese Flüssigkeit, die sie da produzieren, an die Pharmaindustrie. Die können damit Zellen einfrieren und so Dinge. Das wird schon verkauft. Und bei dem, was Sie gerade sagten, mit den Organen, das ist so eine Box, die geht gerade in die letzte klinische Prüfungsphase. Also die muss natürlich irgendwie durch die FDA in den USA abgenommen werden. Wir rechnen damit, dass in 2 Jahren da tatsächlich das Produkt auf den Markt kommt. Alles deutet auf einen, also darauf hin, dass das alles wunderbar funktioniert, sage ich mal.
Hoffen wir es.
Hoffen wir es, genau. Und wenn das wunderbar funktioniert, dann haben wir, also wenn man sich das anschaut, allein die Statistik sagt, 80% der Spenderorgane, die gespendet werden in der Welt, das sind schon zu wenige, aber schon von denen, die gespendet werden, 80% kommen nicht an bei dem, der es braucht. Mhm. Warum? Weil sie eben nicht konserviert werden können, weil sie nicht eingefroren in Flieger und dann wieder aufgetaut, sondern weil das sofort verbraucht werden muss sozusagen. So, und wenn man sich einfach nur anschaut, wer auf eine Niere wartet, weltweit, ja, wie viele Menschen auf eine Niere warten, dann ist das ein absoluter Milliardenmarkt. Und da haben wir nur ein Organ und dann haben wir die anderen alle noch. Also das sind einfach Grundlagentechnologien, die, wenn sie kommen, die eine Branche oder mehrere Branchen so stark beeinflussen, ja, sowohl Kernfusion als auch natürlich künstliche Intelligenz, natürlich dieses Einfrieren von Organen oder menschlichem Gewebe, die das so stark beeinflussen, dass komplett neue Geschäftsmodelle entstehen.
Ich habe am Freitag schon mal mir 1, 2, 3 Stichpunkte aufgeschrieben und wollte eigentlich bei der nächsten Frage oder beim nächsten Thema sagen, es ist ja ein kleines bisschen ruhiger geworden um die KI. Ja, und dann kam das Wochenende und dann kam das Schassen von Sam Altman von OpenAI und insgesamt hatte man aber, ich zumindest, in der Vergangenheit das Gefühl, dass es etwas ruhiger geworden ist seit ChatGPT, seit dem einen oder anderen Flop, muss man ja auch dazu sagen, der bei Präsentationen nicht so besonders gut ankam, aber unterm Strich finde ich es noch sehr schwer greifbar, was die KI tatsächlich leisten kann oder wo sie eingesetzt werden kann. Ich hatte beispielsweise auch gelesen, beziehungsweise eine nette Kollegin hat mich darauf hingewiesen, dass die KI auf dem Mars Sauerstoff herstellen könnte, 2000 Jahre schneller als von Menschenhand. Das ist für mich nicht fassbar und auch die Bereiche der KI sind nicht fassbar. Ja. Was tut sich da im Silicon Valley, was ja auch mal als tot gesagt hingestellt wurde?
Also das Silicon Valley ist back, muss man ehrlich sagen. Ja, es ist zurück. Tatsächlich in der Corona-Zeit war das so ein bisschen in einer Selbstfindungskrise, würde ich mal sagen. Ja? Inzwischen durch diese künstliche Intelligenz, also durch den neuen Schritt von künstlicher Intelligenz. Das ist ja alles nicht wirklich neu. Also ehrlich gesagt, das, was ChatGPT heute kann, das war bei uns 2015 in unseren Studien drin. Also wir haben das vor 8 Jahren prognostiziert. Warum? Weil man damals schon mit Menschen reden konnte, die daran geforscht, entwickelt haben und die konnten einem schon sagen, wann werden sie wie weit sein. Und genauso kann man als Zukunftsforscher heute prognostizieren, was in 8 Jahren, also so um das Jahr 2030 herum ist. Erzähle ich gleich. Lassen Sie mich ganz kurz noch bei heute bleiben. Ja? Weil in der Tat, ich glaube, massiv unterschätzt wird heute. Also klar gab es diesen Hype. Ja? Irgendwie die Menschen haben mitbekommen, oh, jetzt kann die künstliche Intelligenz, gibt es ChatGPT. Und dann haben die Menschen gedacht, oh, die kann jetzt plötzlich alles. Ohne zu verstehen, dass sie natürlich nicht alles kann. Das ist ein Language Model. Also die künstliche Intelligenz hat reden gelernt, schreiben und reden, wie wir Menschen. Das ist Das ist total bedeutend, weil das Reden und Schreiben unser Betriebssystem ist. Wie Menschen sich miteinander unterhalten, wie man sich an der Börse miteinander, wie Unternehmen. Und das menschliche Betriebssystem ist Reden und Schreiben, ist die Sprache. Und die künstliche Intelligenz hat die gelernt. Das ist echt wichtig. Aber die Menschen haben gedacht, nee, das ist jetzt ein allwissendes Ding. Aber es ist kein allwissendes Ding.
Man muss es ja füttern.
Man muss es füttern. So. Und das ist aber noch nicht passiert. Das wird erst in den nächsten also je nach Bereich, in den nächsten Jahren passieren. Das heißt, das, was die Menschen jetzt in diesem Hype eigentlich erwartet haben von künstlicher Intelligenz, das kommt ja erst noch. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es kommt und dass es schnell kommt, ist relativ hoch. Also jetzt Sam Altman, es gibt gerade einen wahnsinnigen, einen Wettstreit jetzt gerade um die Frage, zu wem kommt denn jetzt Sam Altman, weil dieser Person traut man zu, die nächsten Schritte dieser künstlichen. Ja? Die Microsofts wollen Sam Altman zu sich haben, OpenAI sagt, Mensch, jetzt komm doch zurück und ich kenne zumindest mal zwei große Investorengruppen, die gerade auf Sam Altman zugehen und sagen, hey, hast einen Batzen Geld, willst du nicht was Neues gründen, den OpenAI-Konkurrenten sozusagen. Dann.
Ich glaube, er würde auch mit Sicherheit einige Leute mitnehmen.
Natürlich, selbstverständlich. Also, jetzt geht es gar nicht um Sam Altman, aber es geht um die Frage, was wird künstliche Intelligenz, sagen wir mal, bis zum Jahr 2030 können. Und bis zum Jahr 2030 wird künstliche Intelligenz dieses Gespräch, was wir jetzt miteinander führen können.
Das heißt, mein Job wird obsolet durch die KI.
Ja, oder meiner.
Oder beide.
Oder beide. Das heißt natürlich nicht, dass wir beide verschwinden. Es wird immer noch Kundensegmente geben, die es toll finden, uns beiden zuzuschauen. Aber rein vom Informationsgehalt her kannst du das auch mit einer KI machen. Das heißt, also und da braucht man übrigens gar keinen Zukunftsforscher. 10 Minuten auf YouTube sieht man die Zukunftsprognosen für 2030 ungefähr der großen Technologiekonzerne. Die heißen alle ungefähr beschrieben, ich blende in einen realen Ort, blende ich ein Hologramm sozusagen ein von einem anderen Menschen, der vielleicht woanders ist. Ich sehe den durch eine Brille, durch eine Kontaktlinse.
Star Wars.
Ja, natürlich. Aber schauen Sie, diese Apple-Brille, diese Taucherbrille, die ja. Da so wahnsinnig teuer und so, ja, die ein bisschen belächelt wird, das ist der erste Schritt dahin. Wir haben noch 7 Jahre, die wird billiger, die sieht aus wie eine normale Brille 2030. Und dann kann ich genau das, was ich mit dem Ding heute machen kann, kann jede und jeder auf der Nase haben. Jetzt kommt es aber noch. Also dafür brauchen Sie keinen Zukunftsforscher. Das ist einfach YouTube-Zeit, ein bisschen Recherche. Einen Zukunftsforscher könnte man dafür gebrauchen, um eine Frage zu stellen, nämlich die Frage, wenn diese Brillen reale Menschen, die woanders sind, hier einblenden können und wir können miteinander reden oder Sport machen oder was auch immer wir miteinander machen, dann können wir doch auch verstorbene Menschen einblenden. Mhm. Die müssen doch nur ihre Daten hinterlassen haben, ihre Sprache, ihr Bild und so weiter und so fort. Und genau das passiert. Ich ahne aus sehr gut unterrichteter Quelle, so muss man es, glaube ich, sagen, dass Stephen Hawking, also der geniale Wissenschaftler im Rollstuhl, seine Daten hinterlassen hat. Also
in
das,
der Hoffnung, dass er dadurch weiterlebt.
In der Hoffnung, dass er irgendwann wieder zum Leben kommt. Und wenn wir verstorbene Menschen, letzter Punkt, einblenden können, dann können wir auch Menschen in Anführungsstrichen einblenden, die es noch niemals gegeben hat, die künstlich erdacht sind, die künstlich kreiert sind, die durch eine KI gesteuert werden. Und das können wir sowohl virtuell machen auf irgendwelchen Bildschirmen, das können wir aber auch machen als Roboter. Schauen Sie sich an den letzten Film, so ein Video, was Tesla veröffentlicht hat, nicht über irgendwelche Autos, sondern über humanoide Roboter, den sogenannten Optimus.
Optimus Prime. Nur kein Auto, sondern menschlich.
Genau.
Aber was können die? Also muss man sich das, es gibt ja zig Filme, auch zig Filme aus den USA, aus Hollywood, die beängstigend sind. Und dann wundert es eigentlich auch nicht, dass die Leute da vorsichtig sind. Ja. Es gab mit Will Smith diesen Film, wo die Roboter dann im Prinzip sich alle zusammengerottet haben und sich gegen die Menschheit gestellt haben. Es gab... Ja, muss man sagen, mittlerweile uralt schon, Terminator-Filme etc. pp., die haben alle keinen guten Ausgang genommen.
Ja, aber das liegt an der Fantasie der Menschen, die diese Filme machen. Sagen wir mal so, die Technologien, die Menschheit bisher entwickelt hat, mal ganz grundlegend angefangen bei der Zähmung des Feuers oder sowas, ja, das ist ja nur eine Technologie, das ist ja nichts anderes, die haben alle das Potenzial gehabt, Also man hätte die Welt abfackeln können, kann man auch heute noch. Es gibt heute Brandstifte, ja. Gibt es nach wie vor. Aber es hat sich halt parallel ein Sicherheitssystem entwickelt, was irgendwie mit Feuerwehr zu tun hat und mit Brandmeldern und was weiß ich, Feuerlöschern. Mhm. Und genauso wird das bei den anderen Technologien hoffentlich auch sein. Ja? Selbstverständlich gibt es immer die Angst und es gibt immer diesen Wettstreit zwischen einer missbräuchlichen Nutzung oder einer manipulativen Nutzung und einer positiven Nutzung. Und jetzt komme ich zurück auf den Anfang unseres Gesprächs. Wer definiert, also wer in dieser Welt hat die Macht zu definieren, wie so eine Technologie benutzt wird? Sind es die ängstlichen 80 Millionen Deutschen oder sind es die eher vorausgehenden 8 Milliarden anderen? Und wenn man sich das überlegt, dann komme ich jedenfalls zu dem Schluss, dass die 80 Millionen Deutschen nichts zu sagen haben, jedenfalls nicht in der Frage, ob diese Technologien kommen oder nicht kommen. Wir hätten möglicherweise etwas zu sagen in der Frage, wie diese Technologien eingesetzt werden, dann müssten wir aber mitmachen, dann müssten wir sozusagen durch Mitmachen die Regeln bestimmen. Und das ist eigentlich mein, das, was ich so gern hätte. Ja.
Was ich aber gerne noch wissen möchte zu den humanoiden Robotern. Sie sprachen davon, dass Elon Musk sich damit beschäftigt. Tesla, ist es ein zweites Standbein von Tesla? Ist es größer? Hat Elon Musk ja überall die Finger im Spiel. Ich hatte im Vorfeld schon mal mit Ihnen mich kurz unterhalten und hatte von Herrn Reiter, dem Astronauten, schon mal Grafiken oder Folien gesehen, wo man sieht, wie groß tatsächlich die ganzen Starlink-Satelliten im All sind. Dagegen ist die komplette Unterzahl jegliche Länder. Das heißt, man hat ein ganzes Starlink-Imperium mittlerweile am Himmel. Finde ich persönlich ein bisschen beängstigend, wenn das nur auf eine Person gemünzt ist. Und jetzt kommen diese humanoiden Roboter oder beziehungsweise die Forschung dazu. Ja. Wie groß ist das denn?
Also, das ist sehr groß. Tesla selbst in den Interviews, die wir machen, und das also findet man, glaube ich, auch auf YouTube, also das ist jetzt nichts Geheimes oder so. Tesla selbst sagt, dass das Geschäft mit humanoiden Robotern, also humanoide Roboter muss man sich wirklich vorstellen, die sehen aus wie ein Mensch, sind aber quasi ein Haushaltsroboter. Also die können die Spülmaschine ausräumen.
Gibt es da schon Prototypen?
Es gibt Prototypen, die sieht man auf YouTube. Also gibt man einen Tesla Optimus, dann sieht man den Prototyp.
Okay.
Und in den Interviews sagen die Tesla-Leute, das Geschäft mit diesen humanoiden Robotern, die planen, die irgendwann 3-5 Jahre, die Zeit ist nicht immer so.
Ist aber auch nicht mehr lang.
Ist nicht mehr lang, auf keinen Fall mehr lang. Die planen, die für so ungefähr $20.000 zu verkaufen, also so einen Kleinwagenpreis sozusagen. Hm? Und die sagen, das Geschäft mit diesen humanoiden Robotern wird deutlich größer als das Geschäft mit Elektroautos. Und dazu muss man, Sie wissen das alle, das Geschäft mit Tesla ist der größte, wertvollste Automobilhersteller der Welt, 10-mal so wertvoll wie Volkswagen und so weiter und so fort. Mhm. Und die sagen, das Geschäft wird größer als das Geschäft mit Raketen, also SpaceX.
Okay.
Und SpaceX ist wertvoller als Airbus und als Boeing und so weiter. Und das wird viel, viel größer. Also da sieht man die Dimension. Ich würde die noch nicht in Zahlen beschreiben. Ich glaube, Zahlen sind da an der Stelle noch nicht richtig. Aber die Dimension ist groß und der Grund ist, dass, also man muss verstehen, warum. Jetzt lassen Sie uns ganz kurz zurückgehen auf das Raketen, weil Sie sagten gerade Mars und so und die Satelliten. Der Grund, warum das SpaceX-Geschäft so groß geworden, also größer als Boeing und als Airbus, ist, weil die es geschafft haben, etwas, was früher, also ein Satellit, der war früher riesig groß, kostete viele Millionen.
Viel Müll produziert im All.
Viel Müll produziert und nur Staaten oder staatliche Raumfahrtprogramme konnten es sich eigentlich leisten, diese Dinger da zu produzieren und dann irgendwie hochzuschießen und so weiter. Was SpaceX und noch ein paar mehr gemacht haben, ist, dass wir die Satelliten so klein gemacht haben. Die sind ja, die Dinger, das sind ganz viele. Also ja, und wenn der Thomas Reiter dann das Bild zeigt, das ist ja...
Sieht phänomenal aus.
Aber man muss wissen, die Dinger sind ja nicht größer als so zwei Hände von mir. Und können trotzdem das, was Satelliten eben können sollen.
Die Daten transportieren.
Und plötzlich sind die ganz, also wenn die nur so groß sind, dann sind die ganz billig, dann lassen sie die sich quasi in nicht nur einer da hochschicken pro Rakete, sondern ganz viele Hunderte sozusagen. Ja? Und plötzlich verteilen die sich eben über die ganze Welt. Das heißt, das, was die machen, was ja die Grundlage von Silicon Valley ist, ist Skalierung. Die machen Dinge, die bisher ganz groß und teuer sind, machen die ganz klein und billig. Dasselbe mit diesen Robotern. Ja? Das ist dasselbe Prinzip mit humanoiden Robotern. Die machen etwas, was bisher was weiß ich, was irgendeine große, also das ist Spülmaschinen aus- und einräumen und so. In Restaurants, in Großkantinen gibt es riesige Waschstraßen, die sowas machen. Was die machen, die bringen das auf eine kleine Form und sagen, ja, kostet halt 20.000 dann irgendwann. Und das ist immer wieder dasselbe Spiel, deshalb werden die so, wie soll ich sagen, so mächtig oder so reich, könnte man auch sagen, weil die etwas, was Menschen sehr gern haben, runterbringen auf eine kleine Größe, auf einen kleinen Preis, aber auf eine irre Anzahl von verkauften Stücken.
Mhm. Genau. Herr Jansky, ich halte fest, wir stellen uns darauf ein, die nächsten Weihnachtsgeschenke in der Zukunft werden Persönlichkeit haben und uns hoffentlich helfen. Es gibt einiges Spannendes tatsächlich in der medizinischen Forschung und in der in den Bereichen der Kernfusion. Und ich hoffe, beim nächsten Interview, wenn wir uns unterhalten, wird das Ganze noch etwas greifbarer. Ich sage vielen herzlichen Dank für heute.
Sehr gerne.
Liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen auch die eine oder andere Welt eröffnet. Hoffentlich auch ein kleines bisschen die Angst genommen, die German Angst, die ja doch auch bremst. Natürlich ist Vorsicht immer wichtig, aber nichtsdestotrotz soll man sich auch einfach mal ein bisschen was trauen und vielleicht auch mal in die Zukunft Vertrauen schenken. Und dann freue ich mich, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe von Future Markets wieder am Start sind. Danke für heute.